Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Landstraßenstaffel, die eine Langstraßenstaffel ist, reden wir über den dritten Bezirk Wien-Landstraße. Und wir haben schon sage und schreibe 6 Episoden dazu gemacht.
Gottes Willen.
Ja. Nämlich über den Bezirk an sich, über Wien-Mitte, über das Weißgerberviertel, über den Rochusmarkt, über St. Marx. Und wir haben noch ganz viele Dinge jetzt in dieser kurzen Übersicht nicht erwähnt, die wir lang und breit erzählt haben, nämlich in 6 Folgen davor. Es geht aber weiter, wir sind noch lange nicht fertig und heute spazieren wir über einen der bekanntesten, schönsten und romantischsten Friedhöfe dieser Stadt, nämlich den St. Marxer Friedhof, dem wir echt eine eigene Folge widmen, weil er so super ist. Ja, bevor es losgeht, möchten wir euch noch einmal daran erinnern, unsere Kolleginnen und Kollegen von TUMA, der Vereinigung der ukrainischen Jugend in Österreich, zu unterstützen und natürlich auch uns zu unterstützen, indem ihr unsere Social-Media-Kanäle abonniert und uns vielleicht auch eine kleine Spende hinterlasst, damit wir euren Lieblingspodcast weiterhin erfolgreich betreiben können. Genau. An dieser Stelle möchten wir an unsere wunderbaren Unterstützerinnen und Unterstützer denken und uns bei ihnen bedanken. Nämlich unter anderem möchten wir den Jürgen grüßen in Cadiz und auch die Bella in Addis Abeba und all die anderen lieben Menschen, die uns nicht in Wien oder in Österreich hören, sondern auf der ganzen Welt verteilt sind.
Genau.
Genau. Schöne Grüße.
Schöne Grüße. Gerne.
Genau. Ja, ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Ja.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, wir haben das letzte Mal über St. Marx geredet. Das ist ja auch immer ein Highlight-Thema. Das mögen die Menschen sehr gerne und alle sagen immer, redet über St. Marx. Und wir haben eine ganze Folge damit verbracht, über das Gelände des Schlachthofs oder jetzigen Medienquarters, was vielleicht auch das Gleiche sein kann, zu sprechen. Du hast dazu noch eine Ergänzung.
Genau. Und zwar hat sie dort auch die Schinderei befunden. Mhm. Schinderei der Tierabdecker, die Tiere, die Felle abgezogen hat und so weiter, nicht die Geschlachteten zum Essen, zum Verzehr.
Also sowas wie Fuchse, Nerze, Hirsche.
Ja, oder verendete Tiere oder so, und die Abfälle sind dann in die Donau geworfen worden, weil das war ja am sogenannten Donauprallhang, muss man sich vorstellen, in der Nähe der Baumgasse. Mhm. Und dort war die Schinderei, muss eine entsetzliche Geruchsentwicklung gewesen sein.
Hat das was mit den Weißgerbern zu tun? Waren da auch so Gerber, die dann irgendwie aus diesen abgezogenen...
Vielleicht sind die hingeliefert worden, die Felle, das kann ich nicht sagen. Aber
wo sind die Felle eigentlich, also wo ist das Leder bearbeitet worden in Wien?
Ja, im Weißgerberviertel.
Ah doch?
Ja, ja. Ja, und in der Nähe war das Haus des Henkers, oder ein Haus des Henkers.
Das Haus des Henkers.
Eigentlich hat der Henker ja im Malefiz-Spitzbubenhaus gewohnt.
Beim Richter?
aber im ersten in der Raunsteingassen, aber er hat dort auch ein Quartier gehabt. Und wie der
eine Außenstelle?
Wahrscheinlich, wie der Anton Dantner sagt, dass der Henker ja kein Fulltime-Job war, das Henken offensichtlich oder hoffentlich.
Abhängen.
Abhängen. Ja. Und die waren dann abgehangen.
Wack.
Und dass der offensichtlich beim Schinder.
Wie viele Hinrichtungen, Hängungen hat es so gegeben, ungefähr im Jahr? Kann man das?
Kann ich überhaupt nicht sagen.
Aber war das so
alltäglich? Es wird nicht so. Nein. Es wird dann bei den großen Pogromen vielleicht das. Verbrennungen und so weiter, aber ansonsten, ich meine, es wird schon gegeben haben.
Aber es hat ja mehrere Hinrichtungsstätten in Wien gegeben, oder?
Könnte man einmal machen.
Eine Tour.
Eine Tour, spezielle.
Da fangen wir auch wieder im Mediaquarter an, oder?
Ja. Ja, genau. Ja, und der Henker heute halt beim Schinder, weil beides ehrlose Berufe waren.
Mhm.
Also die, oder gegolten haben, ich möchte es nicht sagen waren, sondern haben als ehrlose Berufe gegolten. Und der Henker ist ja aus den Erträgnissen des Frauenhauses entlohnt worden.
Und ein Frauenhaus ist aber nicht ein Frauenhaus, wo Frauen Schutz und bekommen haben, sondern ein Frauenhaus ist eigentlich das Gegenteil, oder?
Ist ein gewesen. Bordell gewesen, ja.
Früher, also bei Frauenhaus war die Bezeichnung für ein Bordell. Mhm. Und wie? Und dann sind die, was? Die Schinder und Henker sind mit dem Geld bezahlt worden, die Frauen haben arbeiten müssen, damit sie geschunden werden?
Ich meine. Nein, der Schinder, beim Schinder weiß ich nicht, aber der Henker ist bezahlt worden aus den Erträgnissen des Frauenhauses.
Also waren quasi die Zuhälter von den Frauen?
War die Stadt.
War die Stadt.
Mhm. Okay. Oder der Landesherr, wem halt das Frauenhaus gehört hat. Also bei den Frauenhäusern auf der linken Wienzeile, auf der heutigen, da, das hat der Stadt gehört.
Interessant.
Aber das ist jetzt nicht unser Thema, bitte.
Nein, wir sind schon wieder, wir sind bei Schinderei, Plackerei, Ungerechtigkeit und Tod.
Ja.
Und bei deshalb, ja.
Der Tod ist ein guter...
Ein guter Gefährte.
Guter Übergang für euch.
Ein guter Übergang. Ein Übergang unterhalb der... Also wenn wir uns jetzt so vorstellen, wir sind auf dem riesigen St. Marx-Gelände. Mhm. Da fährt ja quasi nicht die Eisenbahn drüber, sondern die Tangente. Mhm. Und an der Grenze vom 3. Bezirk zum 11. Bezirk, mhm, unter der Tangente ist der St. Marxer Friedhof. Mhm.
Ja.
Und der ist voll schön, sage ich jetzt mal.
Der ist voll schön, besonders im Frühling, wenn der Flieder blüht.
Ja.
Und ja.
Ja. Das war auch, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal dort war mit meiner Mama, das war im Frühling, als der Flieder geblüht hat und ich war hin und weg, weil es wirklich extrem romantisch dort ist und diese alten Grabsteine und diese komischen Bezeichnungen, die da rumstehen und eben, dass es so eine komische Lage hat und wirklich, wirklich weit draußen ist. Ist es denn wirklich so alt? Wann ist der denn belegt worden, sagt man das so?
Belegt worden, ja. Naja, du weißt ja, dass früher Mitleute und so weiter, die um die Kirchen herum die Friedhöfe waren.
Genau.
Und das waren dann schon unhaltbare hygienische Zustände oder unhygienische eigentlich. Es hat schon passieren können, dass ein Hund einmal mit einem
Knochen
daherkommen ist. Entschuldige. Und der Josef II. Hat das erkannt oder seine Berater und hat eben diese Kirchfriedhöfe verboten. Mhm. Sind aufgelassen worden. Und er hat Kommunalfriedhöfe außerhalb der Linie errichten lassen.
Wir erinnern uns der Linienwall.
Der Linienwall und außerhalb dieses Linienwalls sind diese 5 Kommunalfriedhöfe eröffnet worden. Mhm. Haben wir schon einmal besprochen, mhm, der St. Marxer, der Hundsturmer.
Der beim Stadthalle.
Also St. Marxer, der Marzleinsdorfer, der Hundsturmer. Der Schmelzer ist der, mhm, bei der Stadthalle oder wo jetzt die Stadthalle steht. Und der Währinger. Der Währinger war wieder zweigeteilt in christlichen
und jüdischen.
Mhm. Und auch diese Friedhöfe sind dann, also die sind so 1783 gegründet worden. Mhm. Vielleicht 84. Und auch diese Friedhöfe sind aufgeschlossen worden, wann?
Als der Zentralfriedhof neu geschaffen, genau, wurde. Also an dieser Stelle ganz kurz, wer sich mehr mit der Geschichte der Wiener Friedhöfe auseinandersetzen möchte, höre unsere Folge über die Friedhöfe.
Genau.
Von November 2021 war das, glaube ich.
Ja, und weit, weit, weit in der Vergangenheit liegend haben wir den Zentralfriedhof.
Das war eine unserer ersten Folgen.
Ja, sehr, sehr zeitig.
Aber wenn man mit dem 71er zum St. Marxer Friedhof fährt, kann man danach, wenn man nicht so begeistert ist und nicht schon genug hat, dann kann man auch noch weiterfahren, ewig weit
zum Zentralfriedhof. Dieser Zentralfriedhof ist eben 1874 eröffnet worden und dann sind diese Kommunalfriedhöfe auch aufgelassen worden, sind teilweise schon noch belegt worden. Außerdem sind die Grabstätten, dann sind sehr viele Berühmtheiten exhumiert worden und am Zentralfriedhof begraben worden.
Soweit ich mich erinnern kann, sind diese anderen Kommunalfriedhöfe ja dann so eigentlich in Parks umgewandelt worden, oder?
Ja, das ist gewesen im Roten Wien, also nach der Monarchie. Und zwar, oder auch schon vielleicht vorher, aber auf jeden Fall hat es einen Grund gehabt, damit die Leute mehr Fläche haben freie Fläche und Natur.
Also die Lebenden.
Die Lebenden und Natur und so weiter. Und daher sind
Parks. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe, oder nicht spazieren gehe, einfach nur gehe von der U6-Station Burggasse zur Stadthalle, dann gehe ich eigentlich über den Friedhof.
Natürlich.
Und da sind doch sterbliche Überreste von Menschen.
Ganz sicher, ganz sicher.
Voll arg.
Er heißt ja auch Märzpark, warum?
Wegen der Märzrevolution, weil da 1848 Kämpfe waren und da Leute gestorben sind.
Genau, sehr viele und da war ein riesiges Grabmal und man hat dieses ganze Grabmal hat man abgetragen und wieder errichtet am Zentralfriedhof.
Arg.
Kannst du da also anschauen und auf einen Teil ist eben die Stadthalle entstanden. Da hätte übrigens irgendwann einmal ein Museum, Wien-Museum entstehen sollen. Wurscht!
Ist nicht. Ist auch ein, was tut es?
Ist auch, ja. Und das ist der Märzpark.
Aber jetzt sind wir in St. Marx.
Jetzt sind wir am St. Marxer Friedhof und der ist der einzige, der außer dem jüdischen Währinger jüdischen Friedhof, der aber in einem, also sehr dezimiert und in einem nicht guten Zustand ist. Jetzt wird er eh
restauriert. Der jüdische jetzt.
Der jüdische.
Ja. Auf die Initiative von einem Podcast-Kollegen übrigens, dem Marco Schreuder, ja, der macht doch da diese Führungen. Ganz toll, sehr empfehlenswert. Ja. Auch der Podcast Merci Chérie.
Sitzt jetzt im Bundesrat, glaube ich, der Marco.
Ja, hat er den Orden gekriegt.
Cool.
Super.
Und, aber wir sind trotzdem noch in St. Marx.
Das stimmt.
Und St. Marx ist eben der einzige erhaltene Biedermeier-Friedhof in Wien.
In Wien?
Ja.
Ja, und also. Ich erinnere mich jetzt mal, wenn ich mich daran erinnere, dort gewesen zu sein, abgesehen von diesem wunderbaren Fliederduft, dass das halt so super ist, weil das sind so altertümliche Grabsteine und extrem, unter Anführungszeichen, naja, eigentlich lustige Berufsbezeichnungen. Da stehen halt irgendwie die Namen drauf von den Verstorbenen und auch, was die so waren. Also genau. Hofratswitwe. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber was gibt es da so für...
Bürgerlicher Kanalräumer zum Beispiel und Mundwäscherin, KK-Mundwäscherin.
Was ist das?
Die hat die Mundtücheln, also die Servietten gewaschen. Mhm. Was aber noch dort ist, ist, ich darf da zitieren aus der Sanitätsverordnung von 1784.
Du darfst.
Und zwar war da eine Leiche, also es war eine Wohnung für einen Totengräber am Friedhof, innerhalb der Umfriedung, und ein Leichenhaus. Und war so, dass relativ häufig, also man hatte sehr lange Angst gehabt, scheintot begraben zu werden. Mhm. Und das war zu dieser Zeit schon wirklich relativ, ich meine, jetzt wird es nicht täglich gewesen sein, aber häufiger als jetzt, dass die Leute eben gar nicht wirklich tot waren.
Ich kann man tot sein und nicht tot sein.
Ja, wenn du in einen Starrkrampf verfällst zum Beispiel oder Leute vielleicht, die einen Gehirnschlag gehabt haben und dann doch wieder aufgewacht sind. Das verschiedenste Möglichkeiten hat es ergeben und da hat es eben die Sanitätsverordnung gegeben und da ist gestanden, es muss in jeder Leichenkammer ein Ofen stehen, um im Winter das Erfrieren von Scheintoten zu verhindern. Mhm.
Dann, das sehe ich sehr modern.
Ja, dann müssen die Leichen in Särgen mit offenen Deckeln und mit unbedeckten Gesichtern liegen und die Hände und Füße dürfen nicht gebunden sein, damit der halt aufstehen kann. Mhm. Genauso hat die Tür von innen geöffnet werden müssen. Mhm. Von außen konnte man es zusperren. Von innen hat es geöffnet. Ist eigentlich jetzt nur in jedem Behindertenheim so, diese Vorschrift.
Okay.
Dann hat es beim Totengräber eine Glocke gegeben und der vermeintlichen Leiche ist ein Bandel an den Finger gebunden worden. Und wenn sich der bewegt hat, hat die.
Ja, aber das Glocke wiederum gelassen. Ist ja so eine Geschichte, dass ja auch Verstorbene, also Leichen, sich ja dann, also die leben nicht mehr, aber durch was auch immer. Bewegen die sich halt. Also das kann schon noch passieren, dass auch Leichen sich noch
der Totengräber Pech gehabt hat, ist er umsonst aufgestanden. Auf jeden Fall hat die Leiche 48 Stunden liegen müssen, bevor in der Leichenkammer liegen müssen, bevor es begraben worden ist oder obduziert worden ist oder was auch immer. Und Sie hat erleuchtet sein müssen, damit der Tote nicht erschreckt, erleuchtet war der Tote dann, wann er aufgewacht ist. Beleuchtet werden.
Das muss auch, naja, okay, gut.
Und interessanterweise, 30 Jahre später gibt es wieder, also 1826, gibt es die Anordnung, dass die Leichen noch am Abend desselben Tages in das Grab gelegt werden.
Ja, wenn es immer heizen muss und alles.
Ja, also das war dann schon immer mehr so. Und zwar sind die in Schachtgräber, die Armen, oder eigentlich nur die sehr Reichen haben ein eigenes Grab gehabt. Das Schachtgrab war eigentlich eher die Norm als die Ausnahme.
Was ist ein Schachtgrab?
Na, wo viele drinnen liegen.
Aha.
Viele Leichen, und die sind nicht in Särgen, sondern nur in Leinen.
Das ist der berühmte Säcke. Klappsack.
Ja, der Klappsack ist quasi der Ursprung von dem Ganzen. Also so.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, der Kommunalfriedhof St. Marx, wer ist da bestattet worden?
Du, alle möglichen Leute, sehr gemischt. Es sind natürlich die Leute vom Grund, also von
der
Landstraßen aus der Gegend begraben worden. Es war sehr große berufliche Vielfalt. Mhm. Es sind also in Schachgräbern Arme, es sind Gräber von Hausbesitzern, es sind Künstler begraben worden. Es hat ein Mausoleum für den Heinrich Drasche gegeben.
Der Ziegelkönig.
Für den Ziegelkönig, ja. Das aber nie belegt worden ist, weil er ist dann in Inzersdorf.
Wann
ist
er aus Ziegeln?
Neben Verstand hat er vielleicht billiger gekriegt. Es hat gegeben die bürgerliche Fischhändlerswitwe.
Das finde ich gut.
Ja, ist doch nett. Es hat, wie gesagt, den bürgerlichen Kanalräumer gegeben. Also es hat alle möglichen Leute gegeben, die sie dort.
Also das war nicht so, dass da nur die Armen waren, weil wenn man immer,
nein,
weil
ja,
über den, weil man, wenn man über St. Marx redet, ist natürlich der berühmteste Insasse, sagt man jetzt, oder Belegte, oder wie sagt man?
Belegte.
Der berühmte, dort Begrabene, ist ja Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Mhm. Und eben, und da ist ja immer die Legende, dass der in einem armen Grab verscharrt wurde, aber das war halt einfach damals, so hat man das halt so gemacht. Also so.
Gibt es noch immer die verschiedensten Lesarten, eben, dass erst eine sagt, dass er eben arm ist und dass er arm war und verscharrt worden ist. Und die anderen sagen, nein, es war halt ganz einfach üblich. Natürlich wird er jetzt nicht was, er hat sein Geld halt durchgebracht vorher. Er war ja ein Spieler, ne?
Ja.
Aber
also er ist keinen Leichenzug bekommen wie ein Erzherzog.
Nein, und wenn du als Kind dir schon vorstellst, wenn du wieder an deine Kindheit zurückdenkst, wie weit das vorgekommen ist.
Ja, ne? Entsetzlich weit.
Also das war gar nicht üblich, dass die Leute da alle mitmarschiert sind, diesen ganzen Breitbrand.
Ja, ich finde sie ja jetzt, ehrlich gesagt, noch von Wien Mitte nach St. Marx ist jetzt auch nicht der nächste Weg, obwohl es einen direkten Bus gibt oder eine Straßenbahn.
Ja, das hat es aber damals nicht gegeben.
Ja.
Also das
ist, und wenn du dann am 5. Dezember stirbst, dann ist so ein Wetter wie jetzt. Also ich
und mein, angeblich war es ja scheußlich.
Ja.
Das Wetter, also.
Na, also. Aber jetzt frage ich dich was anderes. Jetzt haben wir schon über Mozart geredet und du hast jetzt gerade gesagt, dass da so viele berühmte Personen und unberühmte Personen begraben wurden. Jetzt machen wir ein kleines Quiz, okay?
Okay.
Ich sage einen Buchstaben und du sagst mir, wer von denen dort liegt. Ich fange an.
Na, aber nicht mit Quee.
Mit Quee? Wer ist mit Quee?
Keine Ahnung.
Nein, eben, schau.
Oder mit X.
Mit X. Nein, ich sage ein C. C wie?
Ein C.
C wie Christine.
C wie Christine. Naja, warte mal, lass mich nachdenken. Ein C. Erzählen, der Kalafati.
Der Prater King.
Der Prater, der Basilius Kalafati.
Basilius Kalafati, was für ein Name.
Mit großen Chineser.
Ja.
Bei dem gibt es noch eine Besonderheit, der ist nämlich begraben worden, wie der Friedhof eigentlich schon geschlossen war.
Aha.
Also der ist einer, der, keine Ahnung, ob der eine Sondergenehmigung gebraucht hat oder ob man sowieso noch, da war halt das Familiengrab, das Kalafatische. Und er ist dort begraben.
Noch begraben worden. Noch wer anderer mit See?
Noch wer anderer mit See, weiß ich denn insofern nur den Kobenzl. Der war ein sehr früher, also eigentlich gar nicht so noch, es war schon Anfang 19. Jahrhundert, der Graf Philipp Kobenzl. Mhm. der also in Staatsdiensten gestanden ist und den wir kennen natürlich vom
Himmel.
Vom Himmel, vom Reisenberg.
Ja.
Heißt ja Reisenberg, aber im Wiener Mund gebraucht heißt der Kobenzl.
Benannt nach dem Typen.
Naja, da hat er sein Schloss dort gehabt, das nachher der Soten,
ja,
wir kennen ja den Herrn von Soten,
ja,
gekauft hat. Und das Schloss gibt es ja nicht mehr, sondern nur mehr die Terrasse. Und das war ihm der Kobenzl, das gibt es aber nicht mehr, das Grab, weil das ist irgendwie ein Straßenbau, glaube ich, zum Opfer gefallen.
Mhm. Okay, noch ein Buchstabe. Wie wär's mit S?
Mit S? Na, werden wir doch nachdenken und ehrlich gesagt nachschauen. Weil wir wollen, ich glaube, ich will ja nicht, dass jeder glaubt, ich weiß das auswendig. So, den Sünn.
Vom Sünnhof.
Vom Sünnhof.
Aus dem dritten Bezirk.
Genau, das war an und für sich ein Rechtsanwalt und der hat dort einen Gewerbehof gehabt. Und wir kennen ja diesen wunderbaren Durchgang.
Mhm, wer noch? Mit S?
Dann hat es gegeben den Stippberger. Der Stippberger sagt einmal gar nichts, aber
das
den
stimmt.
Hat die goldene Birn gehört, der Familie Stippberger.
Ah.
Und dann Margrethe haben unten, also bei der
Gasthaus, ich darf sagen, mhm. Gasthaus in Landstraße, wo der Beethoven war.
Beethoven, ja, alle möglichen.
Gespielt hat, gegessen hat.
Genau, und wer, welche romantische Geschichte ist da noch? Weißt du noch eine?
Ah, warte mal, was war die romantische Geschichte?
Hängt mit der Frau Rasumowski zusammen.
Ich weiß, sag du.
Der Fürst Ypsilanti,
ah,
der
ja,
politische Freiheitskämpfer, ja, der dort, um in der Nähe seiner geliebten Rasumowski gewesen zu sein. Und das war der Annentempel, die haben diesen riesigen Tanzsaal gehabt, wo die Annalfeste sind. Und wer noch begraben war dort, war der Josef Strauß.
Der Bruder.
Der Bruder. Und zwar mit im gleichen Grab wie seine Mutter. Und
später. Die Auflösung des Ödipus-Komplexes.
Ja, zusammen im Grab. Und diesen, also er, die Mutter vielleicht auch, das kann ich jetzt nicht sagen, der ist enterdigt worden. Enterdigt worden und, oder entgraben, ausgraben worden.
Ausgraben.
Und hat, ist am Zentralfriedhof von der Ehrengrab gekriegt.
Aha.
Was ja nicht,
naja,
war,
weil
nicht
ja
der
schon
einzige.
Viele, naja, ich meine eben, da sind jetzt schon viele prominente, ich weiß noch, wen mit M, abgesehen von Mozart.
Mit M vom
Madersberger, der Erfinder der Nähmaschine.
Na schau, da brauchst du mir gar nicht fragen. Der auch so ein dramatisches Schicksal gehabt hat, weil der ist letztendlich im Versorgungshaus in St. Marx gestorben. Hm. Total verarmt.
Hm. Dann vielleicht noch wer mit. Was gibt es denn Frauen eigentlich? Was sind berühmte Frauen, die dort?
Frauen gibt es. Eine, die man erst kürzlich, oder eigentlich zwei mit von denen wir erst kürzlich geredet haben, die Marie-Therese Paradis,
die blinde Pianistin.
Ja, genau. Ja. Da weiß man aus den Madriden, dass sie dort begraben war, das ist aber nicht mehr auffindbar, das glaub, weiß man nicht mehr genau. Dann die Ida Pfeiffer.
Ja, die Weltreisende, die Weitreisende, die beim Sünnhof im dritten Bezirk den Durchgang hat. Coole Frau, gute Geschichte.
Total coole Frau, hat auch die Stadt Wien. So gesehen hat es ausgenommen und am Zentralfriedhof in der Ehrengrab.
Nicht entehrt und enterbt, sondern enterdet.
Enterdet, ja, genau.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja.
Gibt es etliche noch.
Ja, wen denn zum Beispiel?
Naja, war zum Beispiel, waren wir schon beim Prater sein, der Stuver.
Vom der Ballonflieger, Stuverviertel.
Ballonflieger, Feuerwerker.
Feuerwerker.
Weiß man aber auch nicht mehr, wo das Grab war. Ist, man weiß, dass er dort begraben war. Der Degen, der mit der Flugmaschine im 18. Jahrhundert, dieser, weiß nicht, der war Werkzeugmacher oder so irgendwas, der Kalafati, den haben wir. Ja, wenn wir auf unsere Podcasts zurückkommen, der Daffinger, der Maler.
Ja, der quasi der Vater des Kindes vom Grillparzer war.
So sagt man und so sagen wir, meine Poster, die auf einem Blog, wo ich von Grillparzer geschrieben habe.
Nein, warte mal. Also ich meine ganz ehrlich, wer wissen will, wie das mit dem Grillparzer und dem Daffinger war, der soll sich bitte die Podcast-Folge
anhören. Okay, gut.
Weil das ist eine gute Geschichte.
Das ist eine gute Geschichte, aber wie gesagt,
warum der Grillparzer und der Schriftsteller Grillparzer und der Maler Daffinger gemeinsam ein Kind haben.
Ja, genau. Und dieses Kind, da hat der Daffinger sehr getrauert, wie dieses Kind gestorben ist, und die ist auch mit ihm begraben worden dort.
Ja, das ist jetzt dann wieder, wie ist das nicht der Ödipus, das ist das Gegenteil vom Ödipus-Komplex, der Elektra.
Komplett der griechischen Dingsinnere. Der Raphael Donner.
Vom Brunnen.
Vom Brunnen.
Weiß man vor dem auch, Tore.
Weiß man auch nicht.
Nein. Steht ein Lindenbaum eigentlich?
Nein, steht auch nicht dort, aber man weiß nicht, weil da war der Schubert dort begraben, der im dritten Bezirk in Wübling auch gewohnt hat. Das gehört jetzt nicht daher. Weiß man nicht mehr, wo es grau ist. Man weiß, dass er dort begraben worden ist. Und der mir noch am Herzen liegt, wenn du mir einen noch erlaubst, oder Prater, vielleicht den Bach vom Circus Gymnasticus in der Hauptallee, wurscht. Aber der Feuchtersleben, der Ernst Feuchters von Feuchtersleben.
Wer ist das jetzt nochmal?
Der hat auch zu diesem, das war ein Dichter und ein Philosoph, der hat auch zu dem Grillparzer Kreis gehört. Interessiert mich eigentlich, der ist dort begraben, aber was interessant ist, der war der Halbbruder von Eduard Feuchtersleben.
Der mir auch extrem viel sagt.
Nicht? Ja, der Eduard Feuchtersleben war der Enkel von Angelo Soliman.
Okay, der Angelo Soliman war ein sogenannter Hofmoor, glaube ich.
Moor sind die Guten.
Moor?
Ein Moor ist ein guter Schwarzer.
Aha.
Immer so war das.
Ja, also jedenfalls der war der, ja.
Ja.
Und der hatte, ja, der war, wann war das ungefähr, der Soliman? Wann war
so
der Hofmoor?
Ende 18. Er ist mit Kaiser Josef bekannt gewesen, mit Mozart Arm in Arm gegangen.
Gut so. Und der, was jetzt mit dem Feuchtersleben?
Der, Angelo Soliman, hat geheiratet, ohne dass er eigentlich Erlaubnis bekommen hat. Und da ist er, der war im Liechtensteinischen Dienst, und da ist er entlassen worden, ist aber nachher wieder in Gnaden aufgenommen worden und hat mit dieser, seiner Frau, eine Tochter gehabt, die Josephine. Und die hat dann geheiratet einen Feuchtersleben, der Offizier war, weiß nicht, wie er mit Vornamen geheißen hat, und der musste aber den Dienst quittieren, auf dessen auf, weil er geheiratet hat, eine Halbmoorin sozusagen. Ja.
Also Rassismus auf höchster Ebene.
Ja, genau. Und ist nach Deutschland gegangen, und die haben dann einen Sohn bekommen, eben diesen Eduard Feuchtersleben. Und dann ist sie, die relativ bald gestorben.
Die Josephine.
Der Vater ist mit dem Kind nach Wien gekommen, hat wieder geheiratet und hat eben diesen Ernst Feuchtersleben bekommen. Und beide, der Eduard und der Ernst, waren eben sehr integriert in dieser relativ kleinen Biedermeier-Gesellschaft. Diese Salons und so weiter. Der Eduard war Bergwerksingenieur, der ist dann irgendwo ins Salzburgische oder ins Oberösterreichische.
Die Geschichte hat mir auch irgendwer schon mal erzählt von dem Typen dann. Dass der dann. Ja, weiß ich jetzt.
Der hat aber keine Nachkommen. Ich finde es nur interessant, dass eben der Soliman, es wird eigentlich fast nie erwähnt, dass der.
Ja, über den sollte man vielleicht auch mal irgendwie, Geschichte von ihm sollte man vielleicht auch mal erzählen.
Ja.
Ja.
Und die haben eben in Gräbern mit Grabsteinen gewohnt.
Gewohnt. Sie wohnen vielleicht noch dort.
Wohnen noch immer, ja. Diese Grabsteine haben eben, wie du dir vorstellen kannst, waren die ausgestattet mit Ewigkeitszeichen. Ne?
Ja, ich war jetzt schon länger immer dort, aber eben diese Grabsteine dort, die sind wirklich sehr besonders schön. Also auch wie die beschrieben sind und diese Schriften und so, was sind da für Symbole zum Beispiel? Beschreib mal.
Naja, das sind zum Beispiel so ein Ewigkeitssymbol, das ist mir jetzt, kann man schwer beschreiben, also eine Kreise, die kann anfangen, also, ja, oder Schleifen, die kann anfangen und kein Ende haben. Fast der Escher. Das muss ich der Escher abgenommen haben als Vorbild. Dann Schlangensymbol ist sehr oft. Der Schlangen, die sie in den Schwanz beißt. Das heißt, es lebt der ewige Kreislauf mit einem Pfeil durch. Und die zwei Einstichstellen sind Leben, also dann Geburt und symbolisieren Geburt und Tod. Aber das ist ein sehr häufiges Ewigkeitszeichen dort. Dann natürlich Glaube, Liebe, Hoffnung.
Anker, Herz und
Kreuz. Ja, also so Sachen sind eben sehr oft dort. Oder Urnen oder umgedrehte Fackeln.
Ja, und ganz viele weinende Engel gibt es dort.
Ja, natürlich, aber das ist nicht jetzt, das machen wir ja jetzt auch noch. Aber diese zum Beispiel eben diese Ewigkeitssymbole, die sind schon sehr speziell für einen St. Marxer Friedhof.
Also die gibt es woanders nicht?
Ja, die wird es schon geben, aber dort sind sie halt sehr häufig.
Und ich meine, er ist größer, als man von außen denkt, aber er ist jetzt nicht riesig. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen?
Naja,
die Größe war ja immer so, oder?
Naja, ist verkleinert worden, weil die Gürtelstraßen verlängert worden ist. Da ist eben auch dieses Drage-Mausoleum, das ja nicht belegt war, dem zum Opfer gefallen, dieser Vergrößerung. Mhm. Und abgerissen worden. Ja, und sicher ist Verschiedenes schon in der Ewigkeit anheimgefallen.
Ja, das ist ja auch ein Symbol für die Ewigkeit.
Genau.
Ja, an dieser Stelle, gibt es sonst noch was?
Wir können im Frühjahr, wenn der Flieder blüht, wenn der blaue Flieder wieder blüht, werden wir ganz einfach eine Tour hinmachen.
Das ist richtig. Deshalb, wenn ihr dabei sein wollt, dann tragt euch ein auf unserer Website www.erzählmirvon.wien für den Newsletter, weil dann schicken wir euch eine Info, wenn es soweit ist.
Genau, aber das wäre schon eine sehr schöne und sehr interessante Spaziergang, ein schöner.
Ja, super, dann machen wir das.
Machen wir doch.
Ich sage Servus, Ritti.
Ich sage Servus, Edith, und hofft nicht, dass das die letzte Landstraßerfolge war.
Tja, sicher nicht. Bis bald. Tschüss.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.